In der heutigen Folge unternehmen wir einen Kurztrip in die aktuelle Berichtssaison inklusive einzelner Branchenergebnisse. Außerdem schauen wir auf die Unternehmen, deren Marken am kommenden Donnerstag bei vielen von euch wahrscheinlich eine große Rolle spielen werden.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Heute am 12. Mai 2026, in einer der vielen kurzen Wochen im Mai, denn am Donnerstag ist Vatertag. Lukas.
Ja, dem widmen wir uns natürlich heute komplett, würde ich sagen.
Lukas, du als junger Vater, wie sieht es bei dir aus? Wie verbringst du deinen Vatertag?
Ja, gar nicht so spannend. Bei uns im Dorf ist Vorparade. Ich schaue mal, ob ich das noch schaffe. Aber an sich habe ich mir vorgenommen, noch einen Zaun zu setzen. Ein paar Fundamente gießen.
Okay.
Wie sieht's bei dir aus?
Ich wohne ja in Lüdinghausen und da findet an Christi Himmelfahrt immer ein Motorsport-Event mit Partycharakter statt. Das 85. ADAC Grasbahnrennen des AMSC Lüdinghausen auf dem Westfalenring. Internationaler Rennsport als Ausflugsziel mit lauter Musik. Mit Grillwurst und mit Bier. Aber dazu später mehr.
Gibt's auch
mehr.
Ketchup?
Dazu gibt's auch Ketchup.
Super.
Ja. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Schauen wir zunächst einmal auf die Entwicklung des Kapitalmarktes in der vergangenen Woche. Der DAX ist mit 1,5% plus aus der Woche rausgegangen, notiert aktuell so bei 24.350 Punkten und damit in diesem Jahr noch leicht im Minus mit minus 0,6%. Ob hier noch die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise belastend wirken, scheint wohl eher ein strukturelles Problem zu sein oder eine Schwäche zu sein, denn neben Europa ist auch Japan ein Land mit hoher Abhängigkeit von Energieimporten. Aber der japanische Aktienmarkt zeigt ein sehr positives Bild. Der Nikkei ist mit einem Plus von 5,4% aus der Woche rausgegangen, notiert aktuell bei 62.800 Punkten und hat in diesem Jahr schon Plus von 24% da stehen.
Hingelegt.
Also, hingelegt, ja. Genau. Relevant sind natürlich auch nochmal die amerikanischen Indizes. S&P plus 2,3%, 7.400 Punkte, in diesem Jahr plus 8,3% und der Nasdaq 100 hatte echt eine starke Woche mit einem Plus von 5,5%, aktuell 29.300 Punkte und damit schon beachtliche 16% im laufenden Jahr.
Gefühlt kommen die fast nur aus April und Mai, oder?
Ja. Ja, und schon verrückt, der Kapitalmarkt hat in den vergangenen Wochen die Sorge um die Eskalation im Iran durch eine KI- bzw. Chip-Euphorie getauscht. Im Augenblick liegt der Fokus ganz klar auf den berichteten Unternehmenszahlen und der mehr als positiven Entwicklung dieser Unternehmensgewinne, gerade auch aus dem Bereich der Tech-Giganten. Aber ich glaube, da hast du nochmal Zahlen mitgebracht, Lukas.
Ja, tatsächlich. Ich habe mir mal die aktuelle Berichtssaison angeschaut. Ich habe jetzt hier den MSCI World zugrunde. Letzte Woche waren es tatsächlich schon knapp 70%, die gemeldet haben und das ist natürlich jeden Tag weiter und die Berichtssaison ist tatsächlich insgesamt richtig, richtig gut. Ungefähr 75% schlagen die Erwartungen und wenn ich mir mal die einzelnen Sektoren anschaue, welche besonders gut performen, dann ist das natürlich IT. Bei IT liegen 85% über Erwartung und das durchschnittliche Gewinnwachstum gegenüber Vorjahr liegt bei 30%. Wenn man dann reinzoomt in den Bereich der IT, dann ist Semiconductor und Halbleiter mit über 90% Gewinnwachstum auf ein Jahr natürlich Spitzenreiter. Schaut man sich dann innerhalb der IT die Software an, dann wachsen die zwar auch mit knapp 9%, aber natürlich bei Weitem nicht da, wo die Halbleiter stehen. Ansonsten interessant ist noch Healthcare. Healthcare ist ein Sektor, der tatsächlich im Durchschnitt, also alle Werte aus dem MSCI World, ein Gewinnwachstum von minus 1,5% haben, zumindest von den Unternehmen, die aktuell berichten. Und sonst noch sehr, sehr gut ist der Bereich der Materials und der Bereich Communication Service. Wenn wir uns dann aber mal anschauen, wie die Unternehmen, die dann gemeldet haben, sich zwei Tage später bewegen, gerade bei Communication Service mit dem enormen Gewinnwachstum, wenn die Erwartung geschlagen wurde, ist die Performance bei den Unternehmen, die die Erwartung schlagen, bei minus 4,4%. Bei den Techies sind es auch nicht sonderlich viel. Wenn die Technologiewerte die Erwartung geschlagen haben und wir haben es letzte Woche bei den Big Seven gesehen, dann haben wir eine durchschnittliche Kursbewegung von 1,2%, also jetzt auch nicht die Welt. Und also durchwachsenes Bild, aber insgesamt, gerade was Technologie angeht, gerade was Semiconductor angeht und auch insgesamt die Erwartungen überragend.
Ja, gerade aus dem Bereich Chips und Halbleiter, ne? Die Nachrichten, die da kommen, Apple mit Intel, weiß nicht, jeden Tag gefühlt 5-10% on top, ne? Bringt eine Fantasie
heute
mit.
Heute kriegen sie mal einen auf die Mütze, aber insgesamt schon
Wahnsinn. Letzten Wochen wirklich stark, ne? Die ganzen Speicherchip-Hersteller.
Und weil wir in den letzten Wochen viel zu viel darüber geredet haben, haben wir uns heute andere Unternehmen ausgesucht.
Ja, genau. Aber bevor wir dazu kommen, noch auf andere Anlageklassen. Das Gold, es glänzt wieder. 2% ging es in der letzten Woche nach oben. $4,700 je Feinunze. Haben wir nach dem starken Jahresstart und der dann doch leichten Schwäche immer noch ein Plus von fast 9% seit Anfang 2026 da stehen. Und der Bitcoin ist in der vergangenen Woche um 3% gestiegen, aktuell $81,100 je Bitcoin. Und da gab es ja zum Jahresbeginn eher so einen Kursrutsch, ne? Im Tief sind wir mal bis ungefähr, ich glaube, $63,000 runtergelaufen und sind jetzt nur noch 7,5% im Minus. Also auch da geht
sukzessive. Doch, da glaube ich seit April zweistellig, über 20%.
Deutlich nach oben, ne?
Ja, absolut.
Genau, und Zinsen, die stehen weiterhin unter dem Einfluss der Energiepreisentwicklung und der damit verbundenen Inflationsentwicklung oder Erwartungen. Die 10-jährigen Bundesanleihen notieren aktuell bei 2,99. Eine Woche zuvor hatten wir noch 3,09 da stehen, also das Inflationsgespenst ist ein bisschen kleiner geworden, gerade auch bei den Zweijährigen zu erkennen. Da sind wir bei 2,56 aus der Woche gegangen. Eine Woche vorher waren es noch 2,7%, also 14 Basispunkte zurück.
Ja, ehrlich gesagt eigentlich auch bescheuert, weil sich an der Situation nichts geändert hat.
Ja, du hast ja vorhin auf der Aktienseite das Thema Erwartung mehrfach genannt. Ja. Auch hier geht es um Erwartung, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Genau, zur Inflation, da kommen nochmal heute ein paar Daten aus Amerika, komme ich später nochmal drauf. Die 10-jährigen Treasuries, da ging es auch leicht zurück, in der vergangenen Woche 4,41 die Rendite, auf 4,39 leicht zurückgegangen, aber ich glaube,
keine Ausreißer gewesen.
Da ist das Thema Europa, was die Inflationserwartung geht, glaube ich, deutlich stärker im Fokus.
Ja.
Naja, so viel zum Rückblick auf die vergangene Woche. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die schon eingangs.
Jetzt hast du mich gekonnt ignoriert, was ich an Reingrätsch-Material mitgebracht habe.
Oh, ich ziehe alles zurück und.
Ich würde sonst noch ein paar volkswirtschaftliche Zahlen mitbringen und auch ein paar Sachen zur aktuellen Situation zum Thema Iran und auch Ukraine gibt es Neuigkeiten. Wenn du mich lässt.
Stimmt, da war ja auch noch was.
Wenn ich darf. Okay, perfekt. Volkswirtschaftlich hatten wir letzte Woche tatsächlich am Freitag die Arbeitsmarktzahlen und da wurde auch genau hingeschaut, gerade was das Thema neue Arbeitsplätze angeht, weil man natürlich mit Blick auf die KI auch immer wieder was von Entlassung hört. Meta war dabei, Allianz wurde immer mal wieder genannt und gerade, ich meine, Block war auch ein Unternehmen, was sehr, sehr viele Unternehmen entlassen hat und deswegen schielt man da schon und schaut da schon sehr genau hin und das Überraschende ist, dass im letzten Monat 115.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden und das ist weit auch über den Erwartungen. Hier war die Erwartung teilweise 55.000 neue Arbeitsplätze oder halt 62.000, aber mit 115 schon weit über Erwartungen. Gleichzeitig wurde auch die Arbeitslosenquote benannt und die ist gleich geblieben und war aber allerdings auch so erwartet, 4,3%. Dann haben wir noch Verbrauchervertrauen von der Uni Michigan, da werden ja 1000 Unternehmen befragt und hier haben wir tatsächlich einen leichten Rückgang. Wir waren letzten Monat bei 49,8. Die Prognose war bei 49,7, also wurde auch ein Rückgang erwartet, aber nur leicht. Die Meldung war 48,2. Das Interessante oder das Wichtige ist da, dass natürlich dann die Unternehmen direkt befragt werden oder die Konsumenten. Und da schaut man in die Zukunft und nicht nach hinten. Von daher ist das schon ein eher wichtiger Indikator. So viel zu denen. Und dann gibt es noch zwei Punkte. Einmal zum Ukraine-Krieg. Da hat Putin gebeten, am 8. und 9. Mai wegen der Gedenktage, die in Moskau stattfinden, eine Waffenruhe auszurufen. Und ja, das hat die Ukraine tatsächlich abgelehnt und dafür einen Gegenvorschlag gemacht, dass sie am 6. Mai schon anfangen mit der Waffenruhe. Also schon früher, weil sie das nicht wollten, dass nur wegen den zwei Feiertagen das gemacht wird, sondern grundsätzlich. Ja, Ergebnis ist gegenseitiger Misstrauen. Putin wollte das nämlich nicht so akzeptieren, danke.
Gerne.
Und deswegen gehen die Angriffe da weiter. Und dann nochmal ganz interessant, wurde jetzt von Putin selber Altkanzler Schröder als möglicher EU-Vermittler genannt, weil Schröder ja auch früher und wahrscheinlich auch immer noch, vielleicht weniger Kontakt als früher, aber schon ein Freund von Putin ist. Und Putin möchte nicht mit Zelensky direkt verhandeln, sondern dann lieber über einen Vermittler und hat hier unseren Altkanzler Schröder ins Spiel gebracht.
Ich meine, dass der doch schon zu Beginn immer mal
wieder sehr kritisch auch von den Medien genannt wurde. Ja. Ich finde auch, dass er da ganz am Anfang, als das losging, sehr negativ zumindest dargestellt wurde. Dann Iran, da gab es auch ein paar Neuigkeiten. Wir hatten einen Friedensvorschlag von Trump, der beinhaltete die Beendigung der Luftangriffe und der Seeblockaden. Im Gegenzug soll die USA Uran vom Iran bekommen. Der Iran hat das jetzt nicht direkt bestätigt oder angenommen, hat dafür aber ein anderes Friedensangebot gemacht. Dazu gibt es aber keine Details. Trump sagt aber dazu, das ist völlig inakzeptabel. Die Waffenruhe könnte also weiterhin kurz vor dem Ende sein. Und dann ganz interessant, dass Trump jetzt bald, ich glaube ab morgen bis zu circa 15. Mai, dann einen Besuch in China absolviert. Und ja, China ist natürlich sehr abhängig auch von dem Öl aus Iran, ist der mit Abstand Meistabnehmer von diesem Öl. Und vielleicht hat er deswegen auch da ein Friedensangebot gemacht. Dem Iran kann jetzt sich ein bisschen besser dort ergeben. Und der letzte Besuch in China von einem US-Präsidenten war 2017 von, wer war damals Präsident?
Das war Obama.
Was?
Keine Ahnung.
Ich würde es am liebsten rausschneiden, aber das war Donald Trump selber.
Also ich dachte, er hat 18 angefangen.
Nee, 2016 bis 2020, okay, glaube ich. Ja, 2016 gewählt, 2017 fing er an. 2017 bis 2021 und dann, ja.
Okay.
Obama. Ja, nah dran. Davor war ja sogar. Nee, doch, davor. Jetzt hören wir lieber auf, bevor wir. Ja, so viel aussehen anderen Themen.
Aber ich glaube, Trump ist ja auch nicht alleine da im Boot. Ne? Ich meine, Netanyahu hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet, hat gesagt, solange angereichertes Uran im Iran da ist, gibt es keinen Frieden. Also ich weiß nicht, ob Trump das alleine da in der Hand hat. Und das Thema Öl China, da habe ich jetzt auch nochmal gehört, dass die Inder jetzt auch mehr Homeoffice angeordnet haben, um so den Ölverbrauch.
Weniger Autofahren.
Weil die Ölreserven doch langsam zu Neige gehen, dass da wirklich so ein bisschen Druck drauf kommt.
Ja,
ne?
Man hört tatsächlich aus dem Bereich Asien, Pazifik viele Maßnahmen, die genau wegen dieser Knappheit dann halt aufgerufen werden.
Ja, genau. Naja.
So, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet.
Okay.
Und darf jetzt, glaube ich, sogar weiterreden, oder?
Ja, fast. Also ich wollte ja gerade nochmal das Intro zum Unternehmensteil, zum Mittelteil mitbringen. Den Vatertag wollte ich nochmal ins Spiel bringen, genau. Lukas, stell dir vor, Garten, Freunde, gute Laune, der Grill läuft, jemand reicht dir eine Flasche eiskaltes Bier, vielleicht ein Corona oder ein Becks. Auf dem Tisch steht eine rote Heinz-Ketchup-Flasche, ein paar Scheiben Kraftkäse für die Burger. Ein klassisches Szenario bei dir zu Hause, denke ich. Ein entspannter Tag. Hört sich gut an, oder?
Hört sich gut an, ja.
Ja. Aber schauen wir heute mal hinter die Kulissen, auf die zwei Marken, die wir gerade angesprochen haben. Du fängst an mit?
Ja, mit Bier. Ja. Erstmal eine Pulle Bier aufmachen, während du dann den Grill anschmeißt und deine Sachen holst.
Ja, okay. Leg los.
Ja, ganz interessant. Ich habe nämlich genau das gleiche Intro. Stell dir vor. Bei mir geht es nur anders weiter. Du bist 18 Jahre alt, du bist das vorletzte von 22 Kindern und verlässt 1857 dein Zuhause in Kastel bei Mainz, um in die USA auszuwandern. Und genau das hat Adolphus Busch gemacht und damit einer der größten Bierimperien der Geschichte mitgegründet. In St. Louis, damals einer der deutschen Auswanderungshochburgen, baute er erst einen kleinen Brauereibedarfshandel auf und einer seiner wichtigsten Kunde war ein Seifenmacher namens Eberhard Arnhäuser, der nebenbei eine ziemlich mittelmäßige Brauerei besaß. Adolphus heiratete tatsächlich die Tochter Lilly von dem Herrn Arnhäuser und stieg somit ins Brauerei-Business ein und revolutionierte eigentlich das ganze Land. Er war nämlich einer der ersten, der die Biere pasteurisieren konnte. Das heißt, dass Bier länger haltbar ist und mit Kühlwaggons quer durch die USA verschickt wurde. Und 1876 fuhr Adolphus dann nach Europa in die Heimat und kam durch Böhmen, eine Stadt namens Budweis besuchte er dort und probierte das Bier und fand das ziemlich lecker und kopierte deswegen den Namen direkt und erfand das Bier Budweiser. Das ist übrigens bis heute einer der längsten Markenstreite der Wirtschaftsgeschichte. Seit 1907 streiten sich die tschechischen Brauereien Budweiser Budvar mit den Amerikanern um den Namen und über 100 Gerichtsverfahren weltweit fanden da statt und das Ergebnis ist aktuell, in Deutschland darf das Budweiser aus den USA nur Bud heißen und die Tschechen mit ihrem Budvar heißen dort, ich habe den Namen hier gar nicht stehen, aber auch anders. Und dann gleichzeitig hat Adolphus den Slogan King of Beers auch aus Böhmen mitgebracht. Dort hieß nämlich das Bier damals im 16. Jahrhundert Beer of Kings und das hat er mitgenommen und einfach umgedreht. Und noch viel interessanter ist, dass Adolphus selber gar kein Bier mag, sondern lieber Wein trinkt. Heute ist Arnhäuser Busch nicht mehr amerikanisch, sondern der Hauptsitz liegt in Leuven in Belgien, rund 30 Kilometer östlich von Brüssel und der Konzern entstand 2008, als der belgisch-brasilianische Brauereiriese InBev die Amerikaner übernommen hat. 2016 kam dann SAB Miller dazu und für 107 Milliarden Dollar war es einer der größten Übernahmen der Geschichten. Heute hat InBev, also AB InBev, so, wir haben uns gerade auch schon, heißt es InBev, InBev, aber AB InBev hat über 500 Marken, mehr als 170 Brauereien weltweit und rund 155.000 Mitarbeiter und etwa 25% des globalen Biermarktes. Marken hast du gerade schon genannt, ein paar, also ich will jetzt nicht alle 500 erwähnen, aber bekannt natürlich Budweiser, beziehungsweise hier dann Bud, Corona gehört dazu, Beck's gehört dazu, aber auch Löwenbräu oder Diebels, also schon auch viele Marken, die dazugehören. Ja, warum erzähle ich das Ganze? Arnhäuser hat letzte Woche, beziehungsweise am 5. Mai, Zahlen gemeldet für das erste Quartal 2026 und tatsächlich war der Markt begeistert. Der Umsatz von 15,27 Milliarden Dollar war ein Plus von 5,8% und deutlich über den Erwartungen mit 14,7. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,97 Dollar, ein Plus von fast 21%, 20,8 zum Vorjahr. Und das ist insgesamt ein neuer Q1-Rekord. Der EBITDA, also der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen, war ein Plus von 5,3 und die Aktie sprang vorbörslich rund 8% hoch. Besonders rekordverdächtig ist das Volumen in Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Südafrika und Peru. Und der einzige Wermutstropfen ist China, denn dort ist das Volumen leicht zurückgegangen. Und noch besser war, dass der Ausblick für 2026 standhält, ein Wachstum von 4-8%. Ja?
Ja, ist doch auch Fußball-Weltmeisterschaft.
Eben, kommt ja noch was.
Ach so, okay.
Nee, aber das habe ich nicht mal mitgebracht, aber du hast recht. Ja. Da wird natürlich dann auch gerade in den USA viel Bier getrunken. Größtes Thema in der Branche ist aber aktuell tatsächlich was anderes. Es heißt GLP-1 und damit ist Ozempic, Wegovy und Co., also die Abnehmspritze gemeint. Denn Studien zeigen, dass Menschen unter diesen Medikamenten deutlich weniger Alkohol konsumieren und manche Analysten sprechen sogar von weniger, also bis zu 75% weniger pro Anlass. Und Morgan Stanley nannte es den Eisberg am Horizont für die Alkoholindustrie. Und noch dazu kommt, dass die jüngere Generation gerade zwischen 18 und 34 in den USA regelmäßig gar keinen Alkohol trinkt. Also gar keinen Alkohol. Regelmäßig kann ich auch streichen. Aber ja, wie reagiert Anbev darauf oder InBev? Zwei Hebel, alkoholfreies Bier ist auch der größte Wachstum, 27% gegenüber Vorquartal. Vorquartal, nicht Vorjahr, sondern auf ein Quartal, 27% plus. Darunter dann Corona Zero oder Michelob Ultra Zero. Und zweitens die sogenannten Beyond-Biere, eine Kategorie, die 37% kletterte. Das sind Dosencocktails und alles, was irgendwo zwischen Bier und Wein liegt. Mhm. Und dann gibt es noch eine Geheimwaffe, die es seit 2020 gibt, die kaum einer kennt. Und zwar ist hier der Begriff BEES, B-E-E-S. Das ist eine B2B-Plattform. Deswegen kennen wir sie auch nicht, weil wir kein Business haben, wo wir Bier verkaufen. Aber das ist eine Plattform, die 2020 in der Dominikanischen Republik gestartet ist, und über die App bestellen Kiosse, Bars und alle Läden irgendwo direkt beim Konzern rund um die Uhr, und ja, ist quasi der Marketplace für alles rund um den eigenen Marken, aber man kann auch Drittprodukte darüber verkaufen, und inzwischen läuft BEES in 29 Märkten und hat 2025 ein Volumen von 52 Milliarden Dollar abgewickelt. Das sind rund 72% des kompletten Umsatzes letztes Jahr gewesen. Genau, so viel zu Anbev. Ganz spannend, wie aus der Bude von einem 18-jährigen Mainzer Auswanderer eine so große globale Plattform für alles rund um Bier geworden ist.
Wahnsinn, ne? 500 ja. Marken.
Crazy. 500 Marken. Die Aktie hat dieses Jahr bereits 25% gemacht. Mhm. Ist allerdings, wenn ich mir das auf 5 Jahre angucke, ja, liegt sie nur 18% vorne. Aber vorne, und ja, hat sich gut aufgestellt. Gerade was das alkoholfreie Bier und Alternativen angeht. Mhm. Siehst du? Jetzt habe ich doch viel erzählt. Immer erzähle ich viel. Ich gebe den, nicht den Löffel ab, aber das Mikro, die Flasche weiter an dich, denn wir wollen jetzt auch langsam mal was zu essen haben.
Okay, ja, von mir gibt es heute The Kraft Heinz Company, entstanden 2015 aus der Fusion von Kraft Foods und Heinz, also dem Ketchup. Ist der Konzern heute einer der größten Lebensmittelhersteller der Welt mit Sitz in Pittsburgh und mehr als 200 Marken. Also haben wir in Summe schon 700 Marken. Welche Marken kennen wir? Ganz ehrlich, wahrscheinlich fast alle davon. Heinz Ketchup natürlich, der Klassiker, ohne den kein Grill, glaube ich, vollständig ist. Dazu den Senf von Heinz, Bullseye Barbecue Soßen, Lea and Parents Worcester Soße, das Geheimnis einer guten Marinade. Philadelphia Frischkäse für die kreativen Beilagen und Miracle Whip für den Kartoffelsalat. Also ich glaube, die Dinge, die kennt man. Ja, und was sagen die aktuellen Zahlen? Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 0,8% auf knapp 6,1 Milliarden US-Dollar und übertraf die Erwartungen. Die operative Marge reduzierte sich von 20% auf 17,5%. Hatte allerdings auch den Konsens geschlagen, der lag nur bei 16,8, was insbesondere auf die Marketingaufwendungen zurückzuführen ist. Und diese stehen im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung unter dem neuen CEO Steve Cahalane. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Der ursprüngliche Plan, das Unternehmen in zwei eigenständige Unternehmen aufzuspalten, wurde vorerst gestoppt. Übrigens auch der Großaktionär Berkshire Hathaway. Der hat einen Anteil von 27,5% an, am Unternehmen, hat zuvor Zweifel an der Aufspaltung geäußert. Jetzt liegt der Fokus wieder auf der Rückkehr zum Wachstum, unterstützt durch ein Investitionsprogramm von 600 Millionen US-Dollar. Und die Mittel fließen gezielt in die als internen Big Win klassifizierten Wachstumsbereiche. Dazu gehört übrigens auch etwas, was du sehr wahrscheinlich auch kennst, Lukas, Capri-Sonne.
Capri Sun heißt es ja inzwischen. Ich dachte immer, das wäre ein deutsches Unternehmen.
Capri Sun gehört auch zu Kraft.
Ja, Wahnsinn.
Die wollen einfach durch gezieltes Marketing die Marke deutlich wieder stärken. Neue Produktinnovationen, dazu gehören unter anderem so laktosefreier Philadelphia oder Mac and Cheese Produkte, um dadurch wieder Marktanteile zu gewinnen. Der Konzern bestätigte den Ausblick. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird zwischen 1,98 und 2,1 US-Dollar prognostiziert. Trotz des besser als erwarteten Q1 behält der Konzern weiterhin dort eine sehr vorsichtige Haltung. Aktuell wechselt die Aktie zum Preis von gut 23,3 US-Dollar den Besitzer und wird damit mit dem Zehnfachen der Unternehmensgewinne gehandelt. Gemessen an der historischen Bewertung damit eher im günstigeren Bereich, was wiederum die bestehenden Belastungen berücksichtigt. Ja, und die Historie war auch nicht wirklich, zumindest auf Jahres- oder Fünfjahressicht, nicht so sehr erfolgreich. Auf Jahressicht steht Minus von 12%. Auf Fünfjahressicht ein Minus von 33%. Also da macht es durchaus Sinn, die Profitabilität zu steigern beziehungsweise dort neue Wachstumsimpulse auszurufen. Naja, das war unser heutiger Blick auf zwei Konsumgiganten, die euer oder ihren Sommer begleiten werden. Beim nächsten Grillabend, ne, ruhig mal auf die Flaschen und auf die Dosen draufschauen.
Man unterschätzt das, glaube ich, insgesamt, wie viele Aktiengesellschaften man tatsächlich so im Alltag in der Hand hat oder mitarbeitet. Ja. Das ist eigentlich eine eigene Folge wert.
Ja, und da steckt mehr drin als Ketchup und Hopfen, ne? Da steckt Strategie drin, Quartalzahlen, Managemententscheidungen.
Das ist tatsächlich auch ganz interessant und eine schöne Überleitung zu unserem regionalen Thema. Ja. Denn du hast es gerade schon gesagt, da steckt Strategie und allem drum und dran hinter. Ich habe für das regionale Thema, passend zu unserer heutigen Folge natürlich, wir haben bisher Bier und Fleisch und Ketchup. Und jetzt fehlt natürlich noch nach dem leckeren Grillfest der Absacker. Und der kommt von Behrensen. Und Behrensen kommt aus Haselünne, genau. Ja. Also auch hier quasi fast aus der Region. Ist ja auch eine Gesellschaft, die regelmäßig ihre Zahlen meldet. Und bekannt ist Behrensen mit dem gleichnamigen Schnaps, mit dem Puschkin-Wodka, Strohmann-Korn, aber auch seit über 50 Jahren eine Partnerschaft mit Sinalco besteht bei Behrensen. Hatten wir auch schon hier im Podcast, aber Behrensen hat letzte Woche auch Zahlen gemeldet. Und hier liegt der Konzernumsatz bei 35,2 Millionen Euro. Letztes Jahr waren es 39 Millionen, also ein Rückgang von 9,7%. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibung geht von 3,3 Millionen im letzten Jahr auf 2,4 Millionen Euro zurück, also etwa 27% Rückgang. Und auch der Einbruch bei dem Gewinn vor Steuern geht von 1,2 auf 0,2 Millionen zurück, also ein Minus von rund 83%. Als Gründe nennt das Management mehrere Faktoren. Zum einen ist das erste Quartal saisonal ohnehin schwächer. Zum anderen war das Jahresgeschäft 2025 gerade in dem Bereich Spirituosen in Deutschland sehr enttäuschend, sodass der Handel noch mit sehr hohen Beständen aus 2025 in das Jahr 2026 gestartet ist. Und diese Lagerbestände wurden dann natürlich im ersten Quartal auch überwiegend abgebaut, sodass Nachbestellungen deutlich zurückgegangen sind. Zudem hat sich generell eine schwache Konsumnachfrage nach alkoholischen Getränken in Deutschland fortgesetzt. Deswegen, wir haben es ja gerade gehört, alkoholfreie Sachen laufen deutlich besser. Und besonders stark trifft Behrensen der starke Rückgang bei Whisky, also in alles, was rund um Whisky dreht. Und die Unternehmen hier im Handelsmarkengeschäft, mein Gott, jetzt nochmal von vorne, der Whisky-Segment ist bei Behrensen tatsächlich einer, der europaweit, europaweit führt das Whisky-Segment eine führende Rolle, so rum. Und der Bereich schwächelt, mein Gott, schwierig.
Behrens macht auch Whisky?
Ja, die haben natürlich dann auch diese alternativen Produkte wie Cocktails aus der Dose. Mhm. Da wollen die jetzt tatsächlich genau da nämlich weiter aufbauen, dass die diese Produkte als Alternative zu Bier vorantreiben. Und der Bereich schwächelt tatsächlich hier in Deutschland besonders gerade.
Ja, ich bringe mal mit Behrensen Apfelkorn in Verbindung.
Ja.
Das ist so das, was ich bei Behrensen abgespeichert habe.
Ja, bei uns ist der Strohmann-Korn immer die Konkurrenz aus der heimischen Kornbrennerei Böckenhof.
Okay.
Da streiten sich immer die Geister. Genau, aber trotz der schwachen Q1-Zahlen hält Behrensen an der Jahresprognose für 2026 fest. Der Konzern peilt weiterhin einen Umsatz von zwischen 163 und 173 Millionen ein, ein Gewinn vor Steuer von 7 bis 9 Millionen und Rückenwind erwartet das Unternehmen vor allem von der Strategie Behrensen Enolf 2030. Dazu gehören nämlich neue Marken wie Juma, die ab Mai kommt und ein umfassendes Relaunch der Marke Puschkin sowie, und das meinte ich gerade, diese neuen Ready-to-Drink-Varianten in Dosen, dazu halt auch Cocktails, die dann gerade in der zweiten Jahreshälfte kommen sollen. Ja.
Das war der Absacker.
Das war der Absacker.
Okay.
So viel zur Strategie. Deswegen.
Ja, dann schauen wir mal nach vorne. Was kommt noch von volkswirtschaftlicher Seite? Wir haben heute um 11 Uhr noch die ZDW-Umfrage, aktuelle Daten zur Konjunkturentwicklung. Wir haben heute Nachmittag noch die Verbraucherpreise aus Amerika, wird nochmal ganz spannend, was das auf das Inflationsthema einzahlt. Morgen dann Daten zur Industrieproduktion in Europa, BIP-Zahlen aus Europa. Am Donnerstag dann nochmal Einfuhrpreise, Einzelhandelsumsätze aus den Vereinigten Staaten und am Freitag auch nochmal Daten zur Kapazitätsauslastung, zur Industrieproduktion und den Empire State Index. Auf Unternehmensseite geht es natürlich auch weiter und beschäftigt uns, glaube ich, weiterhin. Die großen 7, hast du gesagt, waren schon da, alle noch nicht. Kommende Woche ist Nvidia noch dran.
Ja, und aber ich glaube, aktuell sind relativ viele Deutsche auch, die melden.
Ja,
ne?
Genau. Wir haben heute noch, heute berichtet Siemens Energy, Münchner Rück, Bayer, Nebius Group, Alibaba morgen, Cisco Systems morgen, wir haben noch Siemens, Allianz, Deutsche Telekom morgen, RWE, E.ON, Talanx, ne, also ja. So die deutschen Größen. Am Donnerstag haben wir noch eine Applied Materials aus dem Halbleiter-Sektor, eine Klarna, eine Brookfield und am Freitag nur noch so kleine Adressen, eine H-Group, Alaska Air Group, RBC Bearings und aber trotzdem wieder ein volles Programm an Unternehmenszahlen.
Ja, bis dann alle auf nächste Woche Mittwoch schauen. Sehr ärgerlich ist immer, dass der Podcast Dienstag ist und Nvidia-Zahlen immer mittwochs kommen. Das heißt, wir können meistens immer nur auf die Erwartung eingehen und die tatsächlichen Zahlen dann eine Woche später melden.
Ja, aber auch spannend.
Auch spannend, ja. Eben.
Ja, so viel für heute. Herzlichen genau. Dank fürs Zuhören.
Viel Spaß am Donnerstag an alle, die losgehen. Und ja, bis zur nächsten Woche.
Feedback gerne unter podcast@forprivatebanking.de. Ja, alles Gute.
Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.